Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur sage und schreibe 200. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Wow, 200 Folgen Genuss im Bus. Als ich diesen Podcast gestartet habe, damals noch mit Frank Kaupenthal an meiner Seite, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass wir einmal hier stehen. 200 Folgen voller inspirierender Gäste, tiefgehender Gespräche und unvergesslicher Geschichten aus der Welt des Weins. Und genau darum geht es ja hier. Die Geschichten hinter dem Wein. Ein riesiges Dankeschön an all die Winzerinnen und Winzer, die diesen Podcast mit Leben füllen. Mit ihrer Offenheit, ihrem Wissen und ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Ohne euch, ohne eure Leidenschaft, eure Einsichten und manchmal auch euren Mut, neue Wege zu gehen, wäre Genuss im Bus nicht das, was er heute ist. Und das Schönste daran? Ihr, die Hörerinnen und Hörer, seid nicht nur dabei, sondern ein essentieller Teil dieser Reise. Eure Neugier, eure Treue und eure Begeisterung haben mich immer wieder motiviert, weiterzumachen. Und genau das macht diesen Podcast so besonders. Ohne euch hätte sich Genuss im Bus nicht so entwickelt, nicht diese Reichweite und Relevanz bekommen. Ihr seid der Antrieb, der das alles möglich macht und dafür ein riesiges, ein ganz, ganz herzliches Danke an euch alle. Und genau deshalb habe ich mir für diese Jubiläumsfolge einen ganz besonderen Gast eingeladen. Professor Dr. Hans-Rainer Schulz, Präsident der Hochschule Geisenheim und einer der weltweit führenden Experten für die Klimafolgenforschung im Weinbau. Denn eines ist klar, der Klimawandel ist längst Realität. Und kaum etwas wird den Weinbau in den kommenden Jahrzehnten so tiefgreifend verändern wie er. Steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse, neue Herausforderungen für Rebsorten. All das wird den Weinbau prägen. Die Frage ist nur, wie genau? Welche Regionen sind besonders betroffen? Gibt es vielleicht sogar Gebiete, die profitieren könnten? Und welche wären das? Und vor allem, was können Winzer jetzt tun, um für die Zukunft gerüstet zu sein? All das bespreche ich heute mit Professor Schulz. Und ich verspreche dir, diese Episode wird deinen Blick auf den Weinbau für immer verändern. Egal, ob du selbst Winzer bist oder einfach ein Weinliebhaber mit Interesse an der Zukunft dieses faszinierenden Kulturguts. Dieses Gespräch liefert wertvolle Einblicke, fundierte Analysen und vielleicht auch ein paar überraschende Perspektiven. 200 Folgen Genuss im Bus. Ich kann mir keinen besseren Gast für diese Jubiläumsepisode vorstellen als Professor Dr. Hans-Rainer Schulz. Freut euch auf ein faszinierendes Gespräch mit einem der angesehensten und kenntnisreichsten Klimafolgenforscher im Weinbau. Freut euch auf Hans-Rainer Schulz. Los geht's. So, lieber Hannes, ich freue mich, dass du heute für Genuss im Bus dabei bist und hier bei dir in Geisenheim zu sein.
Gern.
Ich will heute reden mit dir über die Klimafolgen im Weinbau. Ich habe die letzten Monate sehr viele Podcast-Interviews mit Winzern und Winzerinnen geführt. Und neben der aktuellen Marktentwicklung war auch ein Thema, was sie immer ein bisschen bedrückt hat, das war die Unvorhersehbarkeit, die Unsicherheiten rund um den Klimawandel, die Unwetterereignisse, die sie immer wieder betreffen. Und da habe ich gedacht, nutze die Gelegenheit mal und besuch einen der Wissenschaftler, der die Dinge ja auch aus der Adlerperspektive betrachtet und nicht nur so aus der unmittelbaren Betroffenheit eines Winzers in einer bestimmten Region oder ganz bestimmten Bedingungen. Das ist mein übergeordnetes Ziel für heute. Gleich eine erste Frage, Hannes. Wann wurde dir persönlich klar, der Klimawandel verändert den Weinbau unwiderruflich? Gab es da einen bestimmten Moment, sagen wir eine Ernte oder ein Unwetter oder eine wissenschaftliche Erkenntnis, in dem du gedacht hast, jetzt wird's wirklich ernst?
Eigentlich schon relativ früh. Also ich war zu der Zeit, es war 1992, in den USA als Wissenschaftler an der Uni in Davis und da war die Konferenz von Rio. Und ich war zwar nicht dabei, aber das zu verfolgen und mal anzuschauen, was da schon vorhergesagt wurde. Da habe ich mir gesagt, da musst du mal ein bisschen tiefer reingucken. Und das erste Mal, wo ich selbst eine Präsentation gemacht habe über die Möglichkeiten Klimawandel oder Klimaveränderung auf Weinbau, war bei einer internationalen Konferenz 1996. Und das war damals natürlich erstmal hoch diskutiert und viele haben gesagt, da glaube ich kein Wort von. Und dann haben die Australier mich 1999 eingeladen, einen Wissenschaftsreview zu schreiben, der dann auch 2000 veröffentlicht wurde. Und mal so verschiedene Aspekte anzuschauen, Temperaturentwicklung, CO2, Sorten, natürlich die Auswirkungen. UV-Strahlung war damals ein Riesenthema, also in den 90er Jahren. Ozonloch war absolut präsent. Heute redet keiner mehr drüber, aber damals ist die UV-Strahlung pro Jahr um ungefähr 10% gestiegen in Europa. Also diese Themen waren damals schon auch in der Forschung präsent und das wurde alles in diesen Review eingebaut und war eigentlich so, ich glaube, immer noch der erste größere Schritt, sich das anzuschauen, ohne jetzt vielleicht so Extremjahrgänge anzugucken. Und von der persönlichen Erfahrung ist es halt so, ich bin ja im Weingut groß geworden und also in an der Mosel groß geworden und wir hatten Jahrgänge, wie ich aus dem Praktikum in Südafrika kam, 1980. Das war eine Oberkatastrophe, ja. Und dann 84 noch und 87 und wenn man sich die anschaut, die Jahrgänge heute haben andere Probleme, gar kein Thema, aber es wird wenigstens reif.
Definitiv. Was wusste man denn in den 90er Jahren schon von den Dingen, die sich dann nachher entwickelt haben? Und wie hat man das damals vorhergesehen oder prognostiziert? Mit welcher Zukunftsperspektive, sind da die Wissenschaftler, an die Öffentlichkeit gegangen?
Ja, also in Rio war ja zum ersten Mal eigentlich auch der Beschluss gefasst worden, dass es so eine Kommission gibt, ja, was man heute den Intergovernmental Panel of Climate Change nennt, also IPCC, also der UNO-Klimarat sozusagen. Und die Beauftragung damit einhergehend, das mal zu beleuchten für alle Erdteile und sich mal anzuschauen, was an diesen Vorhersagen die Einzelne schon mit Modellen sozusagen grob skizziert hatten, was denn da wirklich planetär an Folgen damit verbunden wäre. Ja. Und das waren auch die ersten Zeiten, wo man unterschiedliche Szenarien aufgestellt hat, also wie verhält sich der Mensch in Zukunft sozusagen. Und basiert war das Ganze natürlich schon relativ früh auf der Theorie, dass durch die Emission vor allen Dingen von CO2, es gibt natürlich auch andere Klimagase, aber dass dadurch der sogenannte Treibhausgaseffekt dazu führen würde, den man super gut erklären konnte, weil ich habe in der Postdoc-Phase, also in den USA, viel mit und auch hier in Geisenheim zu dem Zeitpunkt in der Doktorandenphase viel mit Photosynthese, nicht nur bei Reben, sondern bei tropischen Regenwaldbäumen gearbeitet. Und das Messprinzip, wie man Photosynthese misst, ist genau derselbe Effekt, der in der Atmosphäre passiert. Weil man leitet einfach Luft über ein Blatt oder eine ganze Pflanze in der Küvette und bestrahlt es mit Infrarot. Und dadurch, dass CO2 im Infrarotbereich absorbiert, kann man den Unterschied von vorher und nachher über die Infrarotstrahlung quantifizieren, weil die CO2-Moleküle in dem Infrarot, das ist der Wärmebereich, absorbieren. Das Messprinzip überall und im Grunde genommen genau das gleiche Messprinzip passiert da oben in der Atmosphäre. CO2-Moleküle absorbieren, Wasserdampf natürlich auch, aber absorbieren Wärmestrahlung und halten die entsprechend sozusagen in der Atmosphäre drin. Und von daher war mehr von dem Messprinzip und dem Rückschluss, was passiert in der Atmosphäre, auch bei diesen immens kleinen Konzentrationen, sofort klar, dass da was physikalisch dran ist.
Und jetzt im Rückblick würdest du sagen, die Wissenschaftler haben das damals, dich eingeschlossen in diese Community, richtig vorhergesagt, haben sie es vielleicht sogar noch unterschätzt, das, was die Menschen vielleicht alles noch tun können in den nächsten 20 Jahren, wo stehen wir da heute?
Also definitiv unterschätzt, ja. Also ich weiß, ich hatte eine Abbildung drin, wo die, also 2000, ja, wie sieht die zukünftige CO2-Konzentration aus, ja? Und wenn man heute drauf guckt, 2025, stimmt diese Vorhersage zu 100%. Es hat sich also nichts getan im Sinne von, wir reduzieren zwar unseren CO2-Emissionen, aber der Anstieg ist nach wie vor ungebremst. Und was man damals natürlich noch gar nicht wusste oder absehbar war, Effekte auf Biodiversität. Boden war, ich sage jetzt mal, die große Blackbox. Da gab es schon Vorhersagen hinsichtlich der Abschmelzung der Pole und so weiter. Aber wie der Wasserkreislauf sich verändern würde, das was ja jetzt, sage ich mal, die Winzer umtreibt, mal zu trocken oder mal zu nass, ja. Das war lange, lange noch nicht so klar, wie es jetzt auch beschrieben wird. Und es gab keine halbwegs grobe ökonomische Berechnung, was für Auswirkungen das haben könnte.
Wenn wir jetzt mal auf heute gucken, wo siehst du die größten Veränderungen im Vergleich von vor 20, 30 Jahren? Oder hat sich das doch eher kontinuierlich entwickelt?
Nein, es hat sich nicht kontinuierlich entwickelt. Das ist so ein bisschen unser Gefühl meistens. Die meisten erinnern sich an das Jahr 2003, der Supersommer. Und mittlerweile ist 2003, wenn man die Vegetationsperiode als Temperatur nimmt für die Reben, nur noch auf Platz 6. Also das ist in einer Geschwindigkeit gegangen seit den 2000ern, wo selbst viele dieser Klimamodelle Schwierigkeiten gehabt haben. Jetzt ist es natürlich alles immer regional bezogen und die größten Veränderungen, wir gucken zwar immer auf die Atmosphäre, aber die größten Veränderungen sind wahrscheinlich im Boden,
Innen drin.
innen drin. Weil wir haben in Geisenheim eigentlich zweimal Glück. Wir haben eine der ersten 39 Wetterstationen des damaligen königlichen Preußens bekommen. Das war dann 1884. Und wir haben seit 1919 eine Bodentemperaturmessreihe. Ich habe bisher noch nirgendwo in der Literatur eine längere Zeitreihe gefunden. Es ist vielleicht sogar die längste, die es gibt. Und diese Bodentemperatur-Messzeitreihe ist in 5 Zentimetern, 10 Zentimeter, 20 Zentimeter, 50 Zentimeter und Meter Tiefe, teilweise dreimal am Tag. Ein gigantischer Datensatz. Ja. Und wenn man sich mal anschaut, wie so ein Bodentemperaturprofil im Sommer zu Beginn dieser Messperiode ausgeschaut hat, und wenn man dann die 20er Jahre nimmt, also sind wir wirklich generell seit 2000, dann sind wir teilweise bis 1 Meter Tiefe bei 5 bis 6 oder 7 Grad oben drüber. Und der große Unterschied ist natürlich, wir sehen ja nicht, was da passiert. Mikroorganismen, Bodenleben, gleichzeitig verändern wir natürlich die Bewirtschaftung ständig, ja. Was für Auswirkungen das hat, schleichend oder spontan, können wir ja eigentlich ganz, ganz schwer abschätzen. Aber das ist der Teil, der mir eher am meisten
Sorgen macht.
Sorgen macht, weil es da in alle Richtungen gehen kann. Und es geht so verdammt schnell.
Ja, und wir wissen insgesamt ja vergleichsweise wenig über diese Welt.
Genau.
Das ist zusätzlich noch. Gibt es denn Sorten oder Anbaugebiete, die in naher Zukunft verschwinden können? Oder anders formuliert, könnte es sein, dass wir in 30 Jahren einen klassischen Riesling aus dem Rheingau oder Spätburgunder von der Ahr so gar nicht mehr haben werden?
Ja, das ist immer so die erste Spekulation auch, muss man ehrlicherweise so sagen. Auch, ich sage jetzt mal, fachfremde Journalisten, da ist immer ganz klar, ja, Sorteneignung, Temperatur, muss ich ja was tun. Ja. Da ist es aber effektiv so, dass diese ganzen Temperaturindizes und die Empfehlungen für Sorten, und es gibt einen Haufen verschiedener Temperaturindizes, die verwendet wurden in der Geschichte, um zu sagen, ja, da könnte man jetzt einen Riesling anpflanzen oder da ein Chardonnay oder ein Shiraz oder Syrah und Grenache oder was auch immer, die hängen alle an der Minimaltemperatur. Wir haben keine Ahnung, was der obere Schwellenwert ist für diese Sorten. Wir haben ein ungefähres Gefühl, ja, wo wir aus unserem Bauch rausdenken, ja, jetzt könnte es zu heiß werden. Aber für mich war so der kardinale Jahrgang 2018, weil 2018 im Grunde genommen die Projektionen für Deutschland im Schnitt des Jahres 2050 waren. Und es gibt super tolle 2018er Rieslinge. Jetzt. Und ich sag's jetzt einfach nur, weil letzten Samstag habe ich welche probiert aus dem Jahrgang 2018. Natürlich ist eine andere Herangehensweise erforderlich. Ich muss gucken, passt es mit der Säure noch? Ja. Wie schauen die pH-Werte aus? Also um einfach diese Frische zu erhalten, dass ich nicht zu hoch im Alkohol komme in so einem Jahrgang. Und natürlich ist es so, dass wenn so eine Extremtrockenheit herrscht, ich die Bodenbewirtschaftung anders machen muss, vielleicht langfristig auch die Unterlagenwahl etc. Aber es zeigt, es geht.
Ja, Landwirtschaft ist natürlich immer auch einem Anpassungsprozess unterlegen. Jedenfalls, wenn man längere historische Zeiträume sieht, und wir wissen ja, wo Landwirtschaft überall in der Welt betrieben wird. Also das heißt, die Regionen haben es gelernt, sich an die jeweiligen Bedingungen anzupassen. Könnte es nicht trotzdem sein, wenn man mal die Marktlage, die ja heute eher von einem Überangebot an Wein ausgeht, davon ausgehen, dass es auch in Skandinavien demnächst größere Weinbaufelder geben kann?
Das eine schließt das andere absolut überhaupt nicht aus. Ja. Also, dass sagen wir, die Grenze des Weinbaus weiter nach Norden wandert, das ist ja schon seit vielen Jahren zu beobachten. In den alten Weinbaubüchern war der 50. Breitengrad, der hier durch Geisenheim und Schloss Johannisberg läuft, das war die nördliche Grenze des Weinbaus. Und natürlich haben wir heute in Schweden, im nördlichen Teil in England, ganz stark nach oben geschoben, auch in Kanada oder auf der Südhemisphäre,
Tasmanien.
Tasmanien, oder ganz Patagonien, Argentinien, diese Verschiebungen. Und klar ist, dass das geht. Ja. Da sind wir dann eben genau über diesen unteren Temperaturschwellenwert gehüpft. Die andere Seite ist die kompliziertere. Wie entscheide ich mich für eine Rebsorte, wo ich denke, okay, die muss ja vom Markt her passen, wenn man den Markt als Bogen nimmt. Und sie muss dem entsprechen, was dann noch funktioniert. Und wenn man nun mal anschaut, in Frankreich, in Südfrankreich wurde vor einiger Zeit Assyrtiko als weiße Rebsorte aus Griechenland zugelassen. Da weiß man, das ist eine französische Revolution, ja, weil so restriktiv wie das ganze System immer aufgebaut war. Und da sieht man schon, wo es hingeht, ja. Aber es zeigt aber auch, es gibt noch Ausweichmöglichkeiten, selbst in den
Ja,
Regionen, die
absolut.
schon wirklich betroffen
Ja,
sind, ja.
ja. Wo ja manchmal darüber diskutiert wird, ist die klassischen Weinbauregionen, speziell die Top-Terroirs in Deutschland, in Frankreich, sind ja Terroirs, die sich noch unter anderen klimatischen Bedingungen als Top-Terroirs herauskristallisiert haben. Und wenn wir jetzt sozusagen Klimawandel haben, wenn das so weitergeht, könnte es da sein, dass diese Top-Terroirs, die ja oft an Hängen, Südausrichtung etc. gelegen sind, also in Deutschland speziell die wärmsten Gebiete immer waren, dass es in Zukunft vielleicht zweitklassige Terroirs der Vergangenheit zu erstklassigen in der Zukunft packen.
Könnte ich mir jetzt so ohne wissenschaftliche Grundlage durchaus vorstellen kann. Also, dass es zu warm wird in manchen, also klassisch war es ja so, man hat ja die wärmsten Plätze sich ausgesucht und gesagt, okay, da wächst dann Wein, weil Oliven war dann doch noch nicht auf dem Schirm. Und dass man in den Seitentälern heute die Bedingungen wiederfindet, die man vielleicht vor 20 Jahren in den Hauptgebieten hat, kann natürlich oder führt schon dazu, dass diese Terroir-Verschiebung oder dieser Terroir-Gedanke sich schon ein bisschen verschiebt. Und es gibt ja sogar eine Wissenschaft, die schaut nach den sogenannten Homoclimates, indem man einfach schaut, okay, wo in Zukunft habe ich die Klimabedingungen vom Burgund auf diesem Planeten? Also Tasmanien wäre ein Beispiel, ja. Und dann klar sagt, okay,
Da wird investiert.
da wird jetzt investiert.
Ja, macht Sinn. Das wird natürlich den einen oder anderen hierzulande in Probleme bringen, auch Verbände und Klassifikationsverfahren. Müssen wir abwarten, ob das tatsächlich so kommt oder ob auch da die Winzer in der Lage sind, Anpassungen vorzunehmen, frühere Ernte, anderer Rebschnitt, andere
Genau.
Unterlagen etc. Da ist ja noch nicht alle Tage Abend.
Ich sage immer, der Weinbau oder die Landwirtschaft ist kein Korallenriff. Wir haben Möglichkeiten, uns anzupassen. Beim Korallenriff ist die Geschwindigkeit der Veränderung viel zu schnell, um eine substanzielle Anpassung hinzubekommen. Und im Weinbau haben wir Unterlagenwahl, Kulturführung, banale Dinge wie Zeilenausrichtung, Reifeverzögerungen und als Möglichkeiten. Also da ist mir ja eigentlich um eine Bewahrung eines Charakters eher nicht bange.
Wenn ich bei den Winzern unterwegs bin, dann höre ich Unterschiedliches, zum Teil Gegensätzliches. Die einen sagen, bislang haben wir hier zumindest in Deutschland noch vom Klimawandel profitiert, also eher die Gewinner im Vergleich zu mediterranen Regionen. Und andere führen dann doch eher die Unsicherheiten an, Unwetterereignisse, Starkregen, Hagel, Spätfröste, nach relativ frühem Austrieb dann. Sind das die beiden Seiten derselben Medaille?
Definitiv. Was du angesprochen hast, was positiv war in der Vergangenheit, einfach stabilere Bedingungen, Wärme und damit auch einfach stabilere Mostgewichte, Erträge. Aber nur ein Beispiel, was man in den letzten 4, 5 Jahren beobachtet hat, ist, dass die Meeresoberflächentemperatur unglaublich schnell zugenommen hat. Also über die letzten, sag ich mal, 40, 50 Jahre, wo Daten da sind, da war das vielleicht mal 0,05 oder 0,1 Grad pro Jahr oder mal in 2 Jahren. Aber was in den letzten 3, 4 Jahren passiert ist, ist, dass das fast 1 Grad zugenommen hat. Jetzt 1 Grad sagt ihr, ist ja nicht so viel. Aber 1 Grad Zunahme der Meeresoberflächentemperatur bedeutet 35.000 Kubikkilometer mehr Wasser in der Atmosphäre. Und was hochgeht, muss irgendwo runterkommen. Und wenn das runterkommt, nur diese zusätzliche Menge, und es muss runterkommen, dann sind das, wenn man es auf die Landoberfläche der Erde bezieht, ungefähr 230 Liter pro Quadratmeter auf jeden Quadratmeter Landoberfläche in einem Jahr. Geisenheim hat 535 Millimeter oder Liter pro Quadratmeter, das wären also on top 230. Und selbst wenn man die Ozeane, da geht ja auch Regen runter, mit einschließt, sind immer noch 75 Liter. Und das ist das, was man jetzt gefühlt 24 gesehen haben. Ja, wir haben diese massiven Niederschläge gehabt, ja nicht nur bei uns. Wir haben ja allein diese Starkregenereignisse, Valencia in Spanien, ja, in Österreich, in Bayern. Und wir hatten letztes Jahr in 111 Ländern dieser Erde wurde der Temperaturrekord gebrochen. Das, was wir als in Anführungszeichen problematischen Jahrgang betrachtet haben, dass es halt so viel regnet, global gesehen wirklich der zweite Teil der gleichen Medaille. Und auf der anderen Seite eben diese massiven ganz unterschiedlich sich auswirkenden Bedingungen in unterschiedlichen Ländern. Ja. Geschätzte Schäden 550 Milliarden Euro.
Ja, deswegen kann ich auch die Winzer verstehen, wenn die da nur auf die höhere Temperatur gucken, dann sagen die, auch gegenüber den 80er Jahren und so weiter, 70er, dann haben wir ja echt, die Trauben werden reif, es ist da gar kein Problem, wenn die anderen Ereignisse drumherum nicht wären, aber dass die anderen Ereignisse sozusagen die logische Folge dieses ersten
Ja.
Phänomens sind, ist eine andere, ja.
Ja. Oder gerade nur ein Beispiel, was bei uns eigentlich nie irgendwo in der Presse aufgetaucht ist, selbst in weinbaubezogener Presse. In Kanada, in British Columbia, hatten wir 2022 im Dezember und am 15. Januar 2024, im Winter natürlich, extrem niedrige Wintertemperaturen. Jetzt würde jeder normale Mensch sagen, jo, ist Kanada, klar, die haben niedrige Wintertemperaturen. Das ist aber nicht der Grund. Der Grund ist, dort beobachtet man genau wie anderswo, dass die Wintertemperaturen zum Beispiel auch, die durchschnittlichen Wintertemperaturen, immer weiter zunehmen. Und was dort ganz kardinal auftrifft, ist ein Effekt des Klimawandels, der eigentlich global agiert, aber lokal wirkt. Zum Beispiel die Temperaturdifferenz zwischen dem Nordpol und den sogenannten temperierten Zonen, also die mittleren Zonen, also Europa oder die USA, da wo unsere Anbaugebiete sind. Diese Temperaturdifferenz wird immer kleiner, weil die Pole sich immer schneller erwärmen als der Rest. Je kleiner diese Differenz wird, umso instabiler wird der Jetstream, also quasi die Teilung dieser polaren Kaltkappe von dem Rest. Instabil heißt, der franzt aus. Das heißt, Kaltluft knallt auf einmal durch bis weit in den Süden. Und das ist genau dort passiert. Warme Winter und dann zweimal hintereinander, Dezember 22, Januar 24, fast komplett Totalschaden. Geschätzte Verluste in den Weinbaugebieten in British Columbia um die 500 Millionen Euro. Und viele Betriebe, ja, machen sie, das machst du zweimal hintereinander innerhalb quasi mehr oder weniger ein Jahr. Das hältst du nicht aus. Und das ist ganz klar Klimawandel, obwohl. Ja, es hat doch kalt, es war ja zu kalt, ja. Also von der Denkweise für uns, für die meisten, passt es einfach nicht zusammen. Und wenn man mal die Spätfröste anschaut, da würde ich jetzt, mich jetzt mal mit Meteorologen anlegen, aber ich habe einmal die Frostkarte vom 23. April letzten Jahres angeguckt. Morgens um 6, die globale Frostkarte. Da siehst du genau das gleiche Phänomen. Das ist so wie eine Welle, die über den ganzen Globus geht. Und da sieht man, dass halt Zonen einfach diese Polarluft runterkam und andere Zonen nebendran, wo das gar nicht fall. Also Frankreich, also Chablis, Burgund war drin, wir waren komplett drin. Polen, nix. Ukraine, auch nix. Und dann geht's wieder los.
Hat das System oder ist das irgendwie zufällig oder
Das,
war
also die solche, das nennt man Vortex, die sind komplett zufällig, ja. Also die meisten haben wahrscheinlich schon mal gehört, dass in Florida mal die Orangenernte erfrieren kann. Das ist so ein Phänomen, dass die Kaltluft von Norden, weil in den USA ist es viel gravierender als bei uns, weil die Gebirge nicht quer gehen, sondern eben vertikal sind. Ja? Die gehen nicht quer rüber und bremsen, sondern die sind eigentlich nicht als Bremse da. Das heißt, das schlägt komplett durch. Und dann kannst du durchaus mal bis Florida runtergehen und dann ist im Januar sowohl die Ernte als auch die Blüten bei den Orangen im Eimer, ja. Und diese Phänomene, die haben relativ stark zugenommen. Und die sind absolut nicht kontrollierbar, ja.
Das ist das, was du meinst, ne? Mit lokalen Effekten von globalen Themen.
Globale Thema, ja. Und dann ist es ein lokaler Problem, sag ich mal, in British Columbia oder Kanada generell. Es kann auch in der Westküste passieren. Bei uns ist es weniger diese Gefahr da für Winterfrost, also mit der Betonung auf Winterfrost. Aber bei Spätfrost durchaus, je nach Wettersituation, kann es durchaus zu einem häufigeren Fall werden. Ja.
Wir haben ja auch bei dem Wasser auch gegensortläufige Themen. Wir haben auf der einen Seite diese Starkregenereignisse, wo man dann sagt, viel zu viel.
Ja.
Auf der anderen Seite in den meisten Weinbaugebieten auch zumindest immer wieder Wasserprobleme, dass zu wenig Wasser da ist. Also Trockenheit, Hitzeperioden. Wird Wasser zur neuen Währung im Weinbau? Also eine Art limitierender Faktor?
Also in manchen Regionen mit Sicherheit. Ja, also wenn man die mediterranen Regionen sich anschaut, dann ist das für diese Region absolut die größte Herausforderung. Da wird ja auch massiv Geld investiert in Infrastruktur, zum Beispiel für Bewässerung. Nur, es macht ja keinen Sinn, Bewässerungssysteme aufzufahren, die einfach nur dadurch am Laufen halt, indem ich irgendwelche Wasserblasen in immer tieferen Zonen anbohre und letztendlich irgendwann mal bei dem Punkt bin, wo da nichts mehr da ist. Während natürlich die klassischen Bewässerungsregionen ein ganz anderes System haben, ja. Ein Weingut in Kalifornien geht als erstes hin und baut ein Wasserreservoir, um die Niederschläge des Winters aufzufangen und diese dann zu nutzen im Sommer. Sowas finden wir in Europa in den wenigsten Stellen, ja. Mhm. Das haben wir überhaupt nicht fast in der DNA, dass wir so etwas mitdenken. Und dann würde ich noch dazu setzen, in manchen Regionen, wenn ich eine Steillagenregion habe, allein die Naturschutzfragen, die damit gekoppelt werden, irgendwo Reservoirs aufzubauen, die Kosten, die damit verbunden sind, einmal solche Verteilungsmuster zu bilden, die sind natürlich enorm. Ja. Und wenn man jetzt so eine Marktsituation hat, wie im Moment, und das ist ja nicht nur bei uns, sondern es ist ja global, überall so, dann muss man sich schwer überlegen, ob man dann in sowas hinein investiert. Und es wird letztendlich, vielleicht weniger bei uns, aber global gesehen, wird die Frage kommen, ist der Liter Wasser, den wir in ein Luxusgut Wein investieren,
das ist Thema,
gegenüber ein Liter Wasser, den wir in die Landwirtschaft investieren, wirklich so sinnvoll?
Gibt es vielleicht darüber hinaus auch kleinere Maßnahmen, die so ein Weingut, sagen wir mal, in die Wege leiten kann, wenn ich an, ist zwar auch ein längerfristiges Projekt, aber der Humusaufbau trägt sicherlich dazu bei, dass Regenwasser besser verarbeitet, besser im Boden gehalten werden kann. Vielleicht kann man mit bestimmter Anlage der Anlagen auch was machen, mit Queranlagen, mit kleinen Gräben bauen, dass man quasi, ohne dass man große Reservoirs baut, so auf diese Art zumindest ein bisschen vorsorgt.
Also Humus ist ein großes Thema. Ja. Einmal auf der einen Seite als potenzieller Kohlenstoffspeicher. Ja. Wenn man beim Klimawandel bleibt, da ist ja nach dem Pariser Klimagipfel, da hat der französische Landwirtschaftsminister eine Initiative lanciert, die heißt immer noch 4 per Mill, also 4 Promille, und zwar nicht beim Alkohol, sondern 0,4% Kohlenstoffaufbau im Boden, global gesehen, wäre in der Lage, pro Jahr alle CO2-Emissionen des Globuses sozusagen aufzufangen.
Wahnsinniges Potenzial.
Ja. Allerdings muss man da auch sagen, wer sich schon mal irgendwann mal mit Humus und Boden beschäftigt hat, das ist eben nicht unendlich, was man dort aufbauen kann. Und es muss natürlich so geschehen, dass wir stabile Humusformen haben. Das ist der Kohlenstoffteil. Aber 1% mehr bedeutet auch ungefähr 17 Liter Wasser pro Quadratmeter mehr Wasserhaltefähigkeit. Und diese 17 Liter, die können letztendlich entscheidend sein. Ja? Wir brauchen bei uns jetzt keine 50 oder 100 Liter pro Quadratmeter an Bewässerung, selbst in so extremen Jahren, wie wenn ich jetzt mal 22 den Sommer nehme oder 18 oder 20 oder 19, ja. Immer nur zu gewissen Zeiten ganz kleine gewisse Dosen. Und wenn die Rebe sich das aus dem Boden holen kann, ist natürlich umso besser. Und der zweite Punkt ist die Unterlagenwahl, ja. Und auch die Bewirtschaftung. Da ist es natürlich so, wenn ich Humus haben will, brauche ich Begrünung. Wenn ich Begrünung habe, habe ich Wasserkonkurrenz. Ja. Wie manage ich das? Ja. Das sind natürlich auch auf der einen Seite die praktischen Fragen für den Winzer heute schon, auf der anderen Seite aber auch die Forschungsfragen der Zukunft für uns, weil wir haben unglaublich viel Geld investiert in Forschung jetzt für Unterlagenzüchtung. Ja. Richtig viel Geld. Und wir wissen alle, wie lange sowas dauert. Ja. Und das muss, und eigentlich sind wir zu spät dran, ja, wenn man es genau nimmt. Ja. Denn das geht ja alles schneller, als wir es vielleicht in den Griff kriegen. Aber nur so, und zwar nur auf internationaler Kooperationsebene, kriegen wir diese Dinge schnell genug einigermaßen auch mit Lösungen unterfüttert. Mhm. Und wenn man nur bei der Bewirtschaftung, wir reden von Biodiversität auch in, klar, bei den Begrünungsfragen. Aber wir haben zum Beispiel niemals ein Programm, ein Züchtungsprogramm für Begrünungspflanzen gemacht. Begrünungspflanzen, die wegen mir im Winter aktiv sind, ja, und die Humusaufbau machen und dann in die Dormanz, also in die Schlafphase gehen, wenn es Sommer wird. Und als Mulchdecke funktionieren, da brauche ich auch kein Herbizid mehr. Aber das ist ein Forschungsansatz, nur das hat in den letzten 50 Jahren niemand gemacht.
Niemand interessiert, ja. Jetzt ist es schon fast zu spät.
Und jetzt ist eigentlich wirklich zugegebenermaßen, Forschung rennt immer nur so einem Trend hinterher, aber es ist
Und das andere Thema, was du angesprochen hast, die Unterlagen. Weinbau ist ja ein Mehrgenerationenprojekt letztlich. Es ist nicht so wie in der anderen Landwirtschaft, dass ich, wenn ich ein neues Mittel habe, eine neue Züchtung, kann ich die sofort ansetzen. Ja. Hier ist 30, 40 Jahren oder 25 Jahre, je nachdem, so lange sollte der Weinberg ja bestehen bleiben. Das heißt, neue Unterlagen gibt's, aber ich kann sie nicht einsetzen.
Genau, ja, dann kommen wieder die Umtriebszeiten in den Vordergrund und auch die Kosten, die damit verbunden sind. Klar, wenn ich jetzt vor 20 Jahren eine Anlage gepflanzt habe und heute schieben wir die Umtriebszeiten nach hinten, also das sind sie keine 25 Jahre mehr, sondern wir versuchen das deutlich länger zu machen, dann kann ich nicht einfach sagen, okay, ich ziehe jetzt den Stecker und da ist auch die Verbindung zu den Rodungsinitiativen, die da überall gestartet sind, weil wenn man nach einer herkömmlichen Art Rodung vorgeht, emittiert diese Rodung zwischen 40 und 80 Tonnen CO2 aus dem Boden, die freigesetzt werden, weil ich das bearbeite. Wenn ich mir das jetzt nochmal für die 29.500 Hektar, die die Franzosen jetzt schon gerodet haben, zusammenpacke, mal 50 oder so, dann habe ich 1,5 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Und wenn ich da einen Preis dran setze, und der derzeitige Preis schätzungsmäßig vom Umweltbundesamt ist bei 95 Euro, dann reden wir hier von Umweltschäden im Bereich zwischen 100 und 200 Millionen Euro, die wir nicht auf dem Schirm haben, weil wir gehen in den Weinberg und wir wollen den aus der Produktion nehmen. Und das ist die Aufgabe eigentlich von der Politik und der EU, zu sagen, okay, wenn ihr die Prämie wollt und wir müssen was regulativ machen, dann muss damit verbunden sein, wie macht ihr das auch am besten umweltschonend?
Absolut. Hat aber
keiner Umschirm.
Es gab in den letzten Jahren auch Schädlinge. Ne? Kirschessigfliege, es gab Zikaden, gibt es immer noch, die nicht jedes Jahr gleichermaßen problematisch auftauchen, aber es gibt sie. Sind das auch Entwicklungen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen?
Also zumindest zum Teil ja, aber natürlich ist auch die Globalisierung da mit dran schuld, in Anführungszeichen, ja, dass wir eben Insekten, wenn man jetzt dabei bleibt, über Schifftransporte in Regionen bekommen, wo die eigentlich nie heimisch waren und aber auf einmal die Klimabedingungen dort auch so sind, dass die sich durchaus vermehren können, siehe Kirschessigfliege, jetzt machen wir so ein Beispiel. Oder auch die Zikaden, ja, dass einfach die Zikadenverbreitung einfach immer weiter nach Norden geht, weil die Winter eigentlich nicht mehr so kalt sind, wie sie früher waren und eigentlich sozusagen eine natürliche Begrenzung mitgebracht haben. Also da gehen zwei Faktoren miteinander sozusagen nach vorne.
Also Zwischenbilanz, wenn wir jetzt mal auf alles gucken, ist es ja schon eine gewisse Eskalation, die wir da erlebt haben die letzten 20, 30 Jahre bis auf den heutigen Tag. Die Frage, geht das so weiter? Also immer neue Hitzewellen, Frost, Hagel, Dürren? Oder muss man sich sogar auf noch dramatischere Extremereignisse einstellen?
Also was und natürlich so ein bisschen, wenn man die globale Sicht hat, beunruhigend ist es ja, also wir brechen ja sozusagen auf globaler Ebene einen Temperaturrekord nach dem anderen, ja. Und dass es sich regional mal in den kühleren Jahrgang, nassen Jahrgang, wenn man jetzt weinbauspezifisch sich anschaut, bezieht, ja, und wie man damit umgeht, das muss letztendlich die gesamte Beratung und auch die Wissensvermittlung, das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt ganz einfach nur den Wahlkampf 2025, Klimaschutz,
spielt keine Rolle.
Spielt gar keine Rolle. Und der Mensch ist ja ein Verdränger und weil wir natürlich in Zeitperspektiven hier reden, die, ja, da denken halt viele, jo, das interessiert die nächste, übernächste Generation vielleicht. Aber das ist, glaube ich, der kardinale Fehler, den wir machen, weil jeder Euro heute investiert in diese Bereiche, der kostet uns in 10 oder 20 Jahren, würde uns das gleiche Maßnahmen 1,50 € oder 2 Euro kosten. Und diese Rausschieberei ist für meine Begriffe mit das größte Problem. Und ja.
Alles, was über den Horizont von Wahlperioden hinausgeht, ist schwierig, tatsächlich. Was mich interessiert wirklich ist, wie können es Winzer, vielleicht auch mit Unterstützung von Wissenschaftlern, hinbekommen, dass sie ihre Weinbergsanlagen resilienter machen. Also trotz dieser Rahmenbedingungen, die können wir ja nicht ändern, zumindest ein Winzer kann die nicht ändern und der einzelne Winzer fragt sich, wie kriege ich da einfach mehr Widerstandsfähigkeit in meine Anlagen hinein? Was gibt es da für Optionen?
Die Art der Bewirtschaftung, die spielt schon mal eine große Rolle. Als Beispiel, wir haben 2006 angefangen mit einem Exaktversuch, biodynamischer Weinbau, bioorganischer Weinbau, also einfach bio nach den Richtlinien und konventionell integriert. Also auch da schon Standards, die im Verhältnis zu anderen Ländern eigentlich vom Regulativ schon relativ hoch ist. Biodünn einfach deswegen, weil wir wissen wollten, was ist dran. Ja, manche sagen es Hokuspokus, andere schwören drauf, aber man muss einfach wissenschaftlich rangehen und sagen, was passiert denn da? Und jetzt ist dieser Versuch 20 Jahre alt. Und wenn wir die Jahre anschauen, 18, 20, 22, also wirklich extreme Jahre, das waren die Jahre, wo biodünn und bioorganisch teilweise von den Erträgen und von der Englisch-Performance her besser waren als die Integrierten. Und das zeigt, dass dieser Ansatz, ich nenne es jetzt mal so regenerative Systeme, ob man jetzt biodynamisch arbeiten will oder nicht, ob man organisch arbeiten will oder nicht, aber dieses Bewusste, und ich glaube, wir brauchen verschwimmende Systeme, um die Resilienz wirklich stark nach vorne zu bringen. Und dann muss man einfach sagen, braucht man teilweise auch einen längeren Atem. Man sieht manche Dinge nicht nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren oder nach 5 Jahren. Ja. Und für mich ist das beste Beispiel der längst laufende Exaktversuch in der Landwirtschaft, den es global überhaupt gibt in der Schweiz, der sogenannte DOC-Versuch. Da haben die schon der läuft jetzt seit über 40 Jahren, haben die schon vor über 40 Jahren biodynamische Landwirtschaft, bioorganische und konventionelle oder integrierte miteinander verglichen. Da muss man erstmal vor 45 Jahren ist es jetzt her, rankommen, überhaupt schon biodynamisch zu integrieren in so einen Exaktversuch. Und manche Effekte sind erst nach 22 Jahren aufgetreten. Und aber wenn wir solche Systeme beschreiben können und sagen, ja, hier, passt auf, wenn ihr so wirtschaftet, mal unabhängig davon, dass viele ja schon so wirtschaften, versuchen es für sich selber, aber wenn man dann sagen kann, wenn du so wirtschaftest, dann wirst du diese Effekte haben, auch wenn du jetzt keinen direkten Vergleich zu irgendeinem anderen System hast, weil die meisten haben natürlich keinen Vergleich, ja. Und dann werden diese Systeme auch wirklich resilienter. Und da spielt der Humus eine Rolle, da spielt die Vielfalt eine Rolle. Das, was wir nicht sehen im Boden, also die Mikroorganismen, Populationen,
Mykorrhizer,
ja, die sich ja auch anpassen an Bedingungen oder die Systeme so viel resilienter machen. Und da, nehmen wir mal das Mikrobiom im Boden, das ist immer noch eine fette Blackbox. Was passiert da? Wie passiert's? Wie kann man es steuern? Ja? Wie kann man es vielleicht zunutze machen, sich in der Praxis oder auch in der Forschung zu sagen, da und da müsst ihr hin. Wir wissen heute, dass jede Unterlage, jede Rebunterlage schafft sich ihr eigenes Mikrobiom.
Wenn du mal vielleicht auch auf die Wissenschaft, auf die Hochschule Geisenheim, vielleicht auch auf dich und deine Kollegen so zurückguckst, du hast jetzt was gesagt, was mich nachdenklich gemacht hat, dass man langen Atem braucht, ne? Um wirklich auch bestimmte Methodensysteme in ihrem Wert zu erkennen. Wie weit ist das schon auch in der Lehre, wenn ihr die jungen Menschen ausbildet, schon tatsächlich so verankert? Werden die schon ermutigt, biologisch in einem weiteren Sinne, ob biologisch, organisch oder wie auch immer, zu arbeiten? Oder ist immer noch eher die Empfehlung Nummer sicher?
Also wir haben ja schon, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob es wirklich die älteste Professur für Bioanbau im Weinbau ist, schon seit über 25 Jahren jetzt fast. Ja. Und eben habe ich ja gesagt, eigentlich müssen die Systeme verschwinden. Das Bio von heute kann nicht das Bio von morgen sein. Das muss allen irgendwie klar sein. Ja. Und in der Lehre ist es immer schon präsent gewesen. Es kommt aber auch in Wellen. Das Interesse geht mal so und mal so. Ja. Aber dass man diese Dinge wie Nachhaltigkeit unbedingt mit allen Facetten in alle Bereiche reinbringen muss, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und in Teilen hängt es natürlich von den individuellen Dozierenden ab, ja. Also muss man auch einfach so sagen, wie ist der Einzelne oder die Einzelne drauf, ja. So eine Hochschule läuft ja in sogenannten Hochschulpakten, also beim vorletzten Pakt war das einzige Profil, was Geisenheim über alle Fachrichtungen gehabt hat, Gartenbau, Landschaftsarchitektur und alles, also nicht Weinbau nur, war das sogenannte Whole Institution Approach, das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung, in allen Facetten runterzuspielen. Vom Betrieb wird lange dauern, also sich wirklich klimaneutral aufzustellen, bis zu den Gebäuden, in der Lehre, im Transfer, in der Beratung und in der Forschung. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch diese Probleme nicht gelöst bekommen. Und es wird auch nicht reichen, dass man in Einzelfächern denkt, sondern im Beispiel der Gartenbau muss mit dem Weinbau, muss mit der Landschaftsarchitektur, muss mit den Ökologen und den Züchtern denken. Ja? Das muss zusammenpassen. Nur dann kann man eigentlich irgendwo so ein Gesamtsystem entwickeln, wo man sagt, ja, das ist jetzt wirklich resiliente Landwirtschaft oder resilienter Weinbau. Und da ist es ja eigentlich auch nicht nur der Anbau. Ja? Ich brauche ja nur die Glasflaschen anzuschauen. Wenn ich mir anschaue, wie sehen die Glasflaschen von großen Gewächsen aus? Schwierig, oder? Also da muss ich einfach sagen, passt auf, das ist eigentlich nicht die Message, die man rüberbringen will. Ja, also... Und das ist natürlich schwierig auch manchmal zu sagen, ja, wir haben was etabliert und das hat so einen Wiedererkennungswert und. Ist mir vollkommen klar, nur wenn man wirklich was ändern will, muss man auch, manchmal eine heilige Kuh schlachten.
Ich meine, ich hab ja auch viel Kontakt zu diesen jungen Menschen, wir haben eben den Bastian Beni genannt, einige andere. Da glaube ich, da ist noch Luft nach oben, wenn die von Geisner von der Uni kommen, noch Luft nach oben. Ich stelle mir das so vor, die müssten eigentlich kommen mit einer großen Begeisterung auch für den biologischen, nachhaltigen Weinbau, der so ja vielleicht auch, was die Anerkennung in der Vermarktung anerkannt, ja auch dann was hat, was ja auch ein Argument ist. Es ist ja nicht nur ethisch verantwortungsvoller Weinbau, sondern es ist ja auch, glaube ich, ökonomisch erfolgreich, wenn man es richtig aufzieht. Und vielfach habe ich das Gefühl, dass die Jungs und Mädels dann in der Praxis so versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen, ne? Aber der ist dann oft individualistisch oder von Peergroups geprägt und ist nicht primär inspiriert von ihrer Ausbildung.
Ja, würde ich wahrscheinlich komplett unterstreichen. In so einer Ausbildung ist es natürlich auch extrem schwer, auf die Individualbedingungen, die dann irgendwann später in der Realität für einen Betrieb A, B oder C sich ja darstellen, ob ich jetzt in der Mosel in einem Schiefer-Steillage bin oder in der Pfalz in einem kalkhaltigen Lehmboden, macht schon einen Riesenunterschied. Und ich glaube, so ein Studium kann es muss die Grundlage legen, gar keine Frage, aber es wird immer darauf ankommen, wie sind die individuellen Bedingungen zu Hause, wenn jetzt jemand in seinen eigenen Betrieb geht, und wie tue ich das, was ich gehört oder gesehen habe, möglichst gut umsetzen. Wenn ich jetzt jemanden hier im Semester drin habe, der aus Sizilien kommt, dann kriegt er die gleiche Info, aber er muss es trotzdem anders umsetzen. Oder wenn man die Önologie kennt, da geht jemand hier raus und sagt, okay, ich bin super Rotweinfreak und ich bin auf Barrique und so weiter, aber der andere, ich bin bei Edelstahl und ich mache nur Weißweine und Rosé. Und es betrifft hier nicht nur uns, es betrifft eigentlich alle Ausbildungsstätten. Aber insgesamt werden wir gut beraten, holistisch vorzugehen und wirklich alles auf den Prüfstand stellen. Das, was wir immer so vor uns her machen teilweise, muss eigentlich immer wieder neu justiert werden. Und was mir am meisten so ein bisschen so Sorge macht, wenn man jetzt zum Beispiel Klimawandel auch nochmal nimmt. Wir haben internationale Organisationen. Da gibt es Wineries of Climate Change, es gibt das sogenannte Porto-Protokoll. Mhm. Dann haben wir Sustainable Wine Roundtable. Das sind Organisationen, wo Betriebe sich zusammentun und sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen anders wirtschaften. Wir wollen klimaschützend arbeiten. Wir wollen bio, organisch und so weiter, biodiverse, all diese Aspekte, ja. Und wenn man sich diese drei Nummern, Wineries for Climate Action, das Porto-Protokoll und Sustainable Wine Roundtable anschaut, da ist keine akademische Institution drin. Mit einer Ausnahme. Das sind wir. Und nicht bei der Wineries of Climate Action, aber beim Porto-Protokoll und Sustainable Wine Roundtable. Und eigentlich ist es so, wir müssten viel mehr akademische Institutionen drin sein, weil das ist so ein Austausch auch mit den Betrieben, die vorangehen wollen.
Und genau.
Die können sich ja auch nicht gegenseitig nur unter sich befruchten, ja. Die Peer Group, die du eben angesprochen hast, ja. Und ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir ganz einfach zusammen mit Praxisforen und intensiver uns austauschen über die täglichen Probleme, die dann auftauchen, ja. Und Weinbau ist kein Rezept, das war immer schon nicht so, ja. Wenn ich mir 24 angucke und dann 22, ja, gleicher Ort, gleiche Rebsorte, gleicher Winzer, aber vollkommen unterschiedliche Strategien.
Ja. Finde ich eine gute Idee, auch sozusagen die Nase auch als Wissenschaftler an der Praxis zu haben, weil dann kannst du vielleicht auch mir nennen ein paar Best Practices oder Vorbilder, vielleicht auch Betriebe, von denen du oder ihr wisst, die sind schon klimafit, die man dann auch möglicherweise mal als Vorbild besuchen kann oder die man ja studieren kann. Was machen die eigentlich so schon richtig, sehr richtig, und wo andere dann was von lernen können?
Ja, definitiv, ja. Also wie gesagt, man muss die Personen finden, die auf der einen Seite die Wissenschaft machen können und auf der anderen Seite auch gute Kommunikatoren sind und auf der nächsten Seite noch den rechten Fuß oder den linken in der Praxis drin haben und wissen, wie ein Winzer tickt jetzt in dem Falle. Wir leben ja auch von den Wissenschaftlerinnen, auch von dem, was ausgebildet wird. Ja. Und da gibt es immer mehr Spezialistentum. Und für Rekrutierungen ist es teilweise unglaublich schwierig, weil so ein, ich sag's jetzt mal, eine kleine Klitsche wie Geisenheim konkurriert mit der Humboldt-Uni in Berlin, mit der JLU in Gießen, mit Kassel, mit Hannover, mit München.
Was den akademischen Nachwuchs anbelangt.
Ja. Hm. Und wir kriegen auch so gut wie niemanden mehr, der aus, also ich bin ja noch so einer, der aus dem Metier gekommen ist. Ja. Und in der Generation gab es relativ viele. Aber heute, das ist minimal, was da nachwächst. Es ist ja auch jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, verdient man sich jetzt nicht unbedingt da die große Villa am Lago Maggiore mit dieser Art von Jobs, ja. Aber eigentlich brauchen wir das. Wir brauchen die Personen, die das können oder die zumindest die Bereitschaft haben, wenn sie es noch nicht können, dass sie da hingehen und sagen, okay, das ist jetzt der Weg. Anders werden diese Probleme auch nicht lösbar sein. Es gibt ein gutes Beispiel, es gibt die EU-Bodenstrategie. Und in der Kurzfassung der EU-Bodenstrategie steht hinten, da gibt es immer so schöne so Blocks, wo dann immer so Bullet Points heißt, das ist so schön heute aufgelistet worden. Und da steht zum Beispiel drin, eine der größten Herausforderungen für die Transformation der Landwirtschaft wird sein, dass wir nicht genügend Beratungspersonenbereiche haben. Für eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, sage ich jetzt mal in dem Falle, die einzelnen Personen sind teilweise ja komplett mit dieser Komplexität überfordert. Die muss man eigentlich alle in die Hand nehmen, wenn man das große Ziel erreichen will und sagen, okay, so und so machen wir es bei dir und bei dir machen wir es so und so und du bist groß genug, du machst es selber, weil du hast das Potenzial, auch vielleicht finanziell, um sich für alle Bereiche gut aufzustellen. Aber für einen großen Teil ist es absolut überhaupt nicht realistisch. Eine Drohne Beispiel, ja, oder Präzisionanbau, so gut der wäre, klimatechnisch wäre, wer kann sich das leisten von einem kleinen Betrieb? Es wird immer groß gedacht, sage ich jetzt mal, aber runterbrechen müssen wir es nachher irgendwie trotzdem.
Das kann man sogar noch weiterdenken, Hannes, weil wenn ich jetzt sehe, was da an Anforderungen kommt, einmal, ich habe es gerade mit der Ökonomin diskutiert.
Ja.
Hier haben wir das Schlagseite eine andere, aber für die Betriebe und für den Strukturwandel, der sich daraus ergibt, von ähnlicher Tragweite. Wenn wir beides sozusagen naturwüchsig sich selbst überlassen, dann kommen wir nicht vor die Welle. Dann hinken wir immer hinterher und werden das nicht in den Griff kriegen. Irgendwie läuft das nach Marktgesetzen vieles Jahr ab, ja. Und ist eigentlich aber ein Prozess oder es sind Prozesse, die man strategisch steuern müsste, damit sie sozial gerecht laufen, damit sie umweltverträglich laufen, damit wir der Verantwortung, die da letztlich ja involviert ist, gerecht werden und auch den Generationen nach uns. Nur, da sehe ich gerade keine Chance, dass das so kommen wird, wie ich es gerade verlange.
Genau, sehe ich auch ganz, also es ist ganz, ganz schwierig, ja. Also, wenn man die drei Säulen nimmt, ja, sozial, ökologisch und eben ökonomisch, das auf die Matte zu bringen, ja, und gleichzeitig, ich meine, wir agieren oder reagieren ja immer auf das, was drumherum passiert. Und wenn ich mir heute anschaue, was hier drumherum passiert, ja, es geht ja eigentlich im Grunde genommen komplett in eine Richtung, anstatt Zusammenarbeit, egal ob, also international, ja, geht's in Konfrontation. Es geht eher in Spaltungen und soziale Medien. Was ist die Wahrheit? Ja, was sind Fakten? Was sind keine Fakten, mit denen sich jeder Einzelne oder jeder Einzelne rumschlagen muss im Sinne von, wo filter ich mir jetzt die Informationen raus, die wirklich ist? Und da ist natürlich eine Ausbildungsinstitution in jedem Falle gefordert, das auch, ich sage jetzt mal, so zu lernen. Und unser Problem, und wir hatten letzten Freitag ein einen Workshop, weil wir die Studiengänge ändern wollen. Und eigentlich die meisten erkennen, wir müssen eigentlich den Studierenden vernetztes Denken rüberbringen, weil die Welt ist komplex. Es ist nicht nur die Önologie und es ist nicht nur die Technik und es ist nicht nur der Weinbau, da haben wir die Bodenkunde, da haben wir die Mikrobiologie und so weiter. Was wir aber tun oder immer mehr getan haben, ist ein Spezialistentum. Jeder ist in seinem Ding gut, ja, wahrscheinlich, ja, seine Vorstellungen, aber wir haben, und dann ist da noch eine andere Generation, die da sitzt, die auch anders aufgewachsen ist, anders lernt, anders zuhört, andere Auffassungsgabe hat und auf andere Dinge abfährt. Und wir müssen das zusammenbringen, um die wirkliche nächste Generation oder die, die als Teil der Generation da sind, anders zu schulen.
Passt meines Erachtens sehr gut, die Analyse. Und speziell, es ist ja der Winzerberuf, der da mehr noch als andere vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ich überblicke die Welt auch nicht komplett, aber ich finde, der Winzerberuf hat, wie gesagt, sowohl landwirtschaftliche Elemente, da ist die Weinbereitung, da ist Mikrobiologie, chemische Prozesse sind da wichtig, bis hin zur Kommunikation, Vermarktung. Also das ist schon in der Reihe der Fähigkeiten, die man da haben muss, schon enorm.
Das ist vielfältig, ja. Das macht ja diesen Beruf auch so einzigartig, ja. Weil wie viele Berufe gibt's noch, wo ich für eine Zeit lang eben draußen im Freien sein muss, um mein Produkt sozusagen vorzubereiten? Dann mache ich ein Produkt und dann muss ich es natürlich verkaufen. Es ist ein Zyklus, der wieder von vorne anfängt. Und man lernt mit jedem Jahr. Also man natürlich, wie die Landwirtschaft, sind wir auch immer komplett abhängig von der Witterung. Aber das macht ihn ja so, diesen Beruf so speziell.
Das macht ihn auch sehr interessant, ja. Aber nochmal zurück. Ich denke, man sollte die Winzer jetzt tatsächlich, darf man sie nicht alleine lassen in dieser Umbruchsphase gerade. Strukturwandel, Klimawandel, das sind so zwei große Hämmer, ja. Dass da, glaube ich, dieser Prozess unterstützt werden sollte, von wem auch immer, ob es Verbände sind, ob es Politik ist und ob Wissenschaft, vielleicht alle drei zusammen.
Ja. Alle zusammen. Ja. Das ist eigentlich die einzige Chance, ja. Also das muss auch letztendlich von allen mitgetragen werden, ja. Und diese Strukturfragen, die sich jetzt überall stellen, wie kriegt man das in den Griff? Wie argumentiert man gegenüber dem Konsumenten, dass das Produkt, also wenn die Alkoholdiskussion, die da überall gegenwärtig ist, und dann habe ich aber auch eine landwirtschaftliche, ich nenne es jetzt mal eine landwirtschaftliche Flächenverantwortung. Wir haben in Europa 3,5 Millionen Hektar Reben. In vielen Regionen wächst nichts anderes gut, sage ich jetzt mal, wenn die Rebe weg ist, ja. Dann brauchen wir alternative Produkte. Und ich denke jetzt nicht daran, dass wir jetzt entalkoholisierte Weine oder sowas haben. Alternative Produkte aus Trauben. Das muss auch ein großes Thema sein werden. Und anders denken. Ja. Ich meine, ein Beispiel, die Region Cognac denkt jetzt drüber nach, ja, dass sie 20.000 Hektar in Traubensaftproduktion umsetzen. Das ist kein Witz. Da frage ich mich natürlich, wo ist denn hier die Wertschöpfung gegenüber dem Produkt, was vorher da war. Und diese Diskussion haben wir dann in der Internationalen Organisation für Rebe und Wein, wo welche anderen Formen können wir nehmen, um sozusagen das Produkt abzuändern. Und ich glaube, da haben wir noch nicht schräg genug gedacht, sage ich jetzt mal.
Ich will nochmal zurück zu einem konkreten Thema. Wenn ich mir jetzt die Unwetterereignisse vorstelle, gibt es da konkrete Tipps auch von euch in der Wissenschaft, was Winzer jetzt schon tun können? Also was mir immer wieder erklärt wird, Begrünung kann helfen, Erosionsschutz, Regenwassermanagement. Gibt es da schon Themen, die ihr sagt, das wissen wir schon, oder sind noch radikalere Ansätze notwendig?
Ja, die Begrünung ist ein Riesenthema. Also auch, ich sage jetzt mal, wenn der Kompromiss ist, oder den wir alle fast fahren, ist, eine Zeile ist begrünt, eine Zeile ist offen, dann kann ich immer sicherstellen, dass ich in der begrünten Zeile auch meinen Pflanzenschutz machen kann, wenn es mal regnet. Und ich habe letztendlich dann vielleicht nur in jeder zweiten Zeile ein Erosionsproblem, wenn was kommt. Das funktioniert für den Moment. Aber das wird nicht mehr funktionieren in 5 oder 10 Jahren, weil auch diese Prognosen, denn wir haben Simulationsmodelle laufen lassen für die allein die Erosionswahrscheinlichkeit für solche Regionen wie die Steillagen, die insgesamt, wenn man globale Modelle laufen lässt, da reden wir von 40 Milliarden Tonnen CO2 Ausgasung aus erodierten Böden. Denn die Schicht, die da oben weggeht, die enthält ja auch das meiste gespeicherte Kohlenstoff. Das ist das, was unser Wasser hält, ja. Und das haben die meisten nicht auf dem Schirm, dass wenn das jetzt weggeht, dass da Prozesse laufen, die diesen ganzen CO2 oder diesen Kohlenstoff, der da drin ist, wieder freisetzt. Also nicht nur aus dem Aspekt hier, es wird braun in meinem Rhein oder in der Mosel oder ich habe dann ein Loch in meinem Weinberg. Und da sind, das ist einfach der Punkt, wir müssen diese Systeme anders denken. Und auch da ist die Begrünung, das, was wir versuchen, noch lange nicht ausgereizt, ja. Und dann kommen wir teilweise auch wieder in Konflikte, weil dann heißt es, wir sollen nur autochtone oder gebietstypische, ja, es ist einfach so, Begrünungsarten nehmen, wenn die Lösung vielleicht ganz anders ist. Und die, das ist auch diese Offenheit drüber, diese Dinge zu nehmen und zu sagen, ja, wir haben jetzt zwar Regeln hierzu, aber die Regeln, die haben wir zu einer gewissen Zeit A oder B aufgestellt und ob diese Regeln noch wirklich der Wahrheit letzter Schluss sind in 5 Jahren oder 10 Jahren oder heute schon, das sollten wir mal hinterfragen. Und wie eben mit dem Beispiel, dass wir in der Begrünung bei eigentlich nie eine Zichtung gemacht haben, ja, als ein Beispiel, aber die Erosion ist oder Boden an sich ist das kardinale Thema. Und es ist auch gar nicht so einfach. Ich kann ja sagen, oh, ich baue Humus auf, ne, noch und nöcher. Aber an dem Humus ist auch ein Haufen Stickstoff dran. Und das ist nicht nur der Kohlenstoff. Und wenn dieser Stickstoff dann in der Form...
Das kann auch zu viel sein.
Genau. Ja. Wenn der nicht so gebunden ist, dass der dann irgendwie freigesetzt wird, dann habe ich natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich so hart erarbeitet habe. Ja. Und diese Facetten, die machen es. Und da ist es eigentlich für die Landwirtschaft generell problematisch, dass man diesen Transformationsprozess, den wir wissen, dass wir brauchen, Resilienz brauchen wir, weil die Umwelt sich ändert, dass wir den auch so hinkriegen, dass wir alle auch mitnehmen können. Und wir sind ja immer noch in dem Bereich, wo wir sagen, ja, hier haben wir Bio und hier haben wir integriert produzieren. Und wenn wir über Piwis reden, ja, dann spalten wir nochmal auf, weil dann heißt es ja, das kann ich nicht verkaufen oder die anderen sagen, ich kann es verkaufen. Es ist nicht die eine oder die andere Lösung. Mhm. Es ist immer das System.
Sonnenbrand habe ich jetzt in den letzten Jahren auch immer mal wieder gehört. Das war vor 20 Jahren hierzulande, glaube ich. Wenn dann ein ganz vereinzeltes Problem, kann es sein, dass wir in Zukunft Schattennetze, Schattenmatten über die Anlagen bekommen?
Also man guckt ja immer nach Süden und da ist es halt teilweise schon so, ja. Ich sage mal, selbst bei Reberziehungssystemen haben wir eine Zeit gehabt, wo wir versucht haben, sozusagen den Sonneneintrag, Lichteintrag zu maximieren. Ja. Unsere Spaliererziehung ist so entstanden, ja. Das ist einfach ein maximaler, vielleicht mit Ausnahme von der Pergola, wo alles geschlossen ist, maximaler Eintrag von Licht. Mhm. Und jetzt gehen wir hin und sagen, oh, es ist vielleicht schon zu viel. Wir brauchen andere Systeme und Zeitpunkt Entblätterung und all diese Fragestellungen, die da mit drin sind. Und der Sonnenbrand ist natürlich etwas, gefühlt vielleicht früher weniger da war. Das erste richtig große Sonnenbrandereignis hatten wir 1998. Das ist dann, wo ich mich auch super gut dran erinnern kann. Und da ist dann aufgefallen, dass selbst Hermann Müller-Thurgau schon in dem 19. Jahrhundert über Sonnenbrand berichtet hat. Mhm. Also kein Phänomen, was jetzt nur jetzt durch den Klimawandel kommt. Aber das ist etwas, was in der Tendenz, wenn man es über längere Zeiträume nimmt, seit den 80er Jahren zunimmt. Und zwar auch deswegen, weil der Mensch die Atmosphäre aufgeräumt hat. Wir haben die Aerosole, Schwefel an Kohlenverbrennung und Schwefelaerosole, die in der Atmosphäre sind, die Einstrahlung auch zum großen Teil reduziert haben. Ja. Die Wärme gehalten, aber die Einstrahlung reduziert. Und wir haben es aufgeräumt und die Intensität, ja, ist einfach deutlich höher. Das heißt auch, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, wird auch höher. Ja. Ist etwas, was nicht die Umwelt einfach so gemacht hat, sondern wir haben das, oder vorher haben wir es nicht gehabt, weil wir ein bisschen zu viel Dreck in die Luft geschleudert haben. Aber da kann man ja aber auch gut gegenhalten. Es gibt Mittel wie Kaolin kann man applizieren als Reflexion oder eben die solche Anbaumaßnahmen wie Entblätterung, halt vom Zeitpunkt muss man die anders steuern. Da kann man auch entgegenwirken. Zeilenrichtung ist da auch eine Frage. Dann gibt es natürlich Sorten, die mehr und ja, Sorten, die ja, weniger. Ja, ja. Bacchus ist zum Beispiel extrem sensibel. Also das ist auch so ein vielschichtiges Problem, ja.
Aber habt ihr nicht hier mit einer Anlage auch, wo ihr Photovoltaik
ja, haben wir.
Drüber habt?
Haben wir. Natürlich, das wird jetzt ja für den gesamten Weinbau nicht die Lösung
sein.
Nein,
ja. Nein.
Aber es ist ein Pilot, um zu schauen. Und da ist eigentlich der Hintergrund, dass die Energie sozusagen, die über die Photovoltaikanlage genommen wird, dass wir die nicht irgendwie in ein Leitungssystem einspeisen, sondern dass wir eigentlich das Mechanisierungssystem unterhalb der Photovoltaik in dem Weinberg elektrifizieren und eigenständig machen, sodass das System an sich wieder der Punkt ist. Und natürlich interessiert uns, was passiert mit der Traubenqualität,
genau.
Problematik wie sag ich mal, Sonnenbrand wird bestimmt nicht mehr das Problem sein, aber vielleicht ist es eine Reifeverzögerung. Ja. Oder
Photosynthese, läuft das gut?
Genau, reicht das noch aus mit den 70%? Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze in verschiedenen Ländern, die das im Moment mal ausprobieren. Und ich habe immer gesagt, eine Forschungsinstitution muss auch in Anführungszeichen bekloppte Sachen ausprobieren. Wenn von 10 Ideen eine funktioniert, dann haben wir unseren Job gemacht.
Ja.
Aber wir können nicht erwarten, dass die Praxis alle 10 Ideen ausprobiert. Mhm. Das ist zu teuer. Mhm. Dann geht zu viel den Bach runter. Ja. Und gerade die Geschwindigkeit, die heute gefordert ist, ja, in Lösungen zu finden, ist die größte Herausforderung. Mhm.
Noch eine einfache Frage. Welche drei Rebsorten sollte ein Winzer heute pflanzen, wenn er 2050 noch wettbewerbsfähig sein will?
Also letztendlich, wie gesagt, der Markt entscheidet natürlich immer. Im Moment läuft alles Richtung Weißwein. Oder nicht alles, aber großer Teil. Riesling war immer schon, sage ich mal, für viele Verbraucher etwas problematisch, ja, das muss man einfach so sehen, aber er ist unsere Identität, das muss man einfach auch sehen.
Auch sehen, ja.
Und da ist es jetzt abzuwägen zwischen Identität und Verbindung automatisch einer Weinbaunation mit einer Sorte, ist ja im Grunde genommen mehr oder weniger die einzige Autochtone, die wirklich ganz stark nach vorne tritt und mit uns in Verbindung gebracht wird. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das funktionieren wird in diesen klimatischen Veränderungen. Aber was wir natürlich auch machen können, nur als ein Beispiel bei weißen Sorten, vorhin habe ich gesagt, Assyrtiko wird dann in Südfrankreich schon, aber Alvarinho zum Beispiel, wir haben mehrere Betriebe hier im Rheingau mittlerweile, auch renommierte, und wir haben Alvarinho eh schon lange, aber das ist was funktionieren kann. Vor allen Dingen deswegen, weil diese Rebsorte ist verdammt botrytisch stabil.
Mhm. Die Weiße vom Rhein, könnte man sie.
Ja, also, das hat man ja dann irgendwie genetisch widerlegt, aber trotzdem. Wenn ich mir doch heute die Piwis angucke, warum funktionieren die, oder sagen wir so, wenn man sich die Namen der Piwis anguckt, ja? Also Sauvignac, Sauvigny Gris, Cabernet Blanc, die Assoziation ist ja auch immer hinsichtlich einer klassischen Rebsorte. Mhm. Ja? Mhm. Warum haben die Österreicher einen Donau-Riesling gemacht? Ich meine, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, um auch ein bisschen den Typus, ja, mit drüber zu bringen, was erwartet dann letztendlich ein Verbraucher auch. Und mit diesem Typus kann man aber auch mit klassischen Rebsorten spielen. Mhm. Ja. Und deswegen, ich glaube, wir können mit den Sorten, die wir haben, auch den Schritt nach vorne machen. Wir müssen nicht auf Cabernet gehen oder Syrah oder Grenache. Wir können, das ist unser Vorteil, weil wir mittlerweile einfach diese Bedingungen auch so haben. Aber ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir lernen, mit den Sorten, die unsere Identität prägen, so den Anbau zu gestalten, dass wir auch gegen diese Unbillen, die da vielleicht noch on top kommen, gewappnet sind. Mhm. Ja. Mhm. Aber wir haben größere Möglichkeiten, das ist eigentlich positiv.
Wenn du jetzt ganz zum Abschluss noch mal eine positive Vision für 2050 formulieren müsstest, für den Weinbau hierzulande, wie könnte die aussehen?
Also für den deutschen Weinbau glaube ich, die Einmaligkeit ist diese Kombination zwischen den Landschaften, die wir haben. Das ist eigentlich fast immer bei allen Weinbauregionen so, ja. Und diesen kulturellen, sozialen Aspekt, der da auch mit verbunden ist. Diese Regionen haben meistens keine alternative Industrie, auch immer. Und die Traditionen, die damit verbunden sind. Das hat auch was mit Geschichte zu tun. Und zu versuchen, diese Tradition in die Zukunft, in die Innovation und natürlich der Verbraucher ändert sich, anzupassen. Ja. Ich habe immer gesagt, der Kabinett von der Mosel, mit dem ich groß geworden bin, ist nicht mehr der Kabinett der Mosel von heute. Das kann ja auch gar nicht sein. Da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster legen, das waren teilweise, wie hat man so überspitzt gesagt, dünnes Möselchen. Ne? Mhm. So, da haben wir heute alle eine Chance draußen. Ja, das sind ein Typ, wir können Weine produzieren, die wir früher nur in den super Top-Jahrgängen hingekriegt haben. Die können wir eigentlich fast immer produzieren. Und das ist eine Identität. Und wir müssen einfach mit dieser Identität drangehen, die wir haben, die teilweise ja auch in den Regionen, einmal Franken auf Silvaner oder Baden-Burgunderland, ja, und diese Identität wirklich spielen. Und dann einfach wirklich alles tun, was wir die ganze Zeit schon getan haben, möglichst gute Qualitäten zu machen. Problem ist natürlich, der Verbraucher davon zu überzeugen, dass er ein bisschen mehr in die Tasche greift. Ja. Ein fundamentales Mentalitätsproblem auch bei den Deutschen insgesamt, wenn man Lebensmittel mal anschaut, ja, was sie bereit sind, dafür auszugeben. Oder was sie bereit sind, natürlich trifft es nicht alle, aber für ein gutes Produkt.
Wäre ein Szenario denkbar, dass wir 40-50% unserer Rebfläche aufgeben, verlieren und mit dem Rest uns versuchen, in der Welt und in Deutschland in so einem High-End-Segment zu positionieren, die Welt also quasi versorgen mit exquisiten, frischen, lebendigen, langlebigen Weißweinen und billige Weine importieren?
Es gibt mit Sicherheit wahrscheinlich Simonolose Marktforschung, wenn sie sagen, ja, es werden so und so viele tausend Hektar wegfallen. Also eine Glaskugel oder eine Kristallkugel würde ich mir jetzt einfach gar nicht nehmen wollen. Ich glaube, die Wichtigkeit ist, dass wir auch für das Produkt stehen und sagen, okay, es gibt immer Phasen, wo es mal runter und wieder hochgeht. Aber es wird auch immer Personen geben, die dieses Produkt haben wollen. Und eine andere Chance, wenn man jetzt mal das Produkt, sagen wir mal, teilentalkoholisierte oder entalkoholisierte Produkte nimmt. Wir haben ja global gesehen einen riesen Markt von aus religiösen Gründen Gesellschaften, die Alkohol nicht konsumieren. Mhm. Ja. Und wenn wir ein Produkt machen, könnten auch daraus, was wirklich so schmeckt wie das Produkt, was jetzt Alkohol enthält, ja, wo wir noch ein Stück weit weg sind, dann glaube ich, hat man auch einen Markt, den man vorher gar nicht gehabt hat. Ja. Und deswegen würde ich da den Kopf auch gar nicht so tief versuchen, in den Sand zu stecken. Und die Geschichte dieses Produktes, die paar tausend Jahre, die sollte man jetzt nicht einfach nur, weil jetzt seit 3 Jahren ganz schwierige Zeiten auch angebrochen sind, nicht einfach so, ich sag jetzt mal, kampflos aufgeben.
Was ist dein Wunsch für die Zukunft oder welche gute Botschaft bringst du nochmal hier in den Podcast und an die Hörer?
Der Wunsch für die Zukunft ist natürlich, dass wir gemeinsam an diesen Herausforderungen arbeiten. Also wie gesagt, die Ausbildung, die Praxis, die Verbände, die Politik vor allen Dingen auch, weil die kann die Rahmenbedingungen stecken, dass die Politik auch auf die Wissenschaft hört, ja, dass man das nicht auf die lange Bank schiebt und dass man Strukturen schafft, wo dann unabhängig von der Betriebsgröße man auch die Hilfe geben kann, die man geben muss, um so eine Transformation hinzubekommen. Dann glaube ich, wünsche ich mir dann einfach, dass dieses Produkt, was vielleicht jetzt im Moment, wie man zumindest sagt, bei der jüngeren Generation nicht so sexy rüberkommt.
Lass die mal älter werden.
Wieder sexy wird. Und dann ist das auch wieder was. Ich meine, Dubai-Schokolade, wer hätte gedacht, dass das irgendwann mal ein Renner ist. Also keine Ahnung, wie lange die schon auf dem Markt war, bevor sie ein Renner wurde. Aber das sind immer so Dinge. Und ich glaube, es braucht da einfach auch positive Signale, dass es sich doch lohnt, da mit diesem Kulturgut zu arbeiten. Und eben, du hast gesagt, einer der wenigen Berufe, die diesen ganzen Zyklus noch haben. Also natürlich kann ich mich den ganzen Tag mit KI beschäftigen, ja. Aber ob ich das jetzt will, ist eine andere Frage. Da gehe ich lieber draußen in den Weinberg oder in den Keller. Ich gehe eher lieber in Weinberg nehme einen Beruf, der diese Vielseitigkeit hat.
Ja. Danke für dieses wunderbare Gespräch und dieses schöne Schlusswort, Hannes.
Gern. Danke auch.
Was für ein Gespräch. Hans-Rainer Schulz hat uns heute einen tiefen Einblick in die Klimafolgen für den Weinbau gegeben und eines wurde mehr als deutlich. Die Herausforderungen sind enorm. Der Klimawandel verändert den Weinbau tiefgreifend. Extreme Wetterereignisse, steigende Temperaturen, neue Krankheitsbilder und die große Frage, welche Regionen werden langfristig bestehen können und welche geraten unter Druck? Wie können sich Winzer jetzt anpassen, um ihre Betriebe zukunftssicher aufzustellen? Welche politischen Rahmenbedingungen sind nötig, um den Weinbau in dieser neuen Realität zu unterstützen? Welche Gedanken gehen dir nach dieser Episode durch den Kopf? Lass es mich wissen. Schreib mir in meinem Blog, auf Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich auf den Austausch. Und weil 2000 Episoden Genuss im Bus natürlich nicht das Ende sind, geht es bald weiter. Mit neuen Themen und spannenden Gästen. Vielleicht gibt es sogar bald die Möglichkeit, mit Experten wie Hans-Rainer Schulz oder Simone Lohse in einem interaktiven Format weiter in diese Themen einzutauchen. Also, bleib dran und halte die Augen offen. Falls du Genuss im Bus noch nicht abonniert hast, jetzt ist der perfekte Moment. Du kannst den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich riesig, wenn du weiter dabei bleibst. Danke, dass du Teil dieser Reise bist. Auf die nächsten 200 Episoden. Bis bald und bleib neugierig.